ich glaube, man darf sich da auch was trauen und testen. Es wird bestimmt auch Videos geben, die nicht gut ankommen oder Content. Aber ich glaube, durch so ein Vorgehen, sich so ein bisschen frei zu machen von diesen ganzen Guidelines und Regeln, die es gibt, in einem geschützten Rahmen natürlich, kann das eben sehr gut funktionieren. Also ja, es braucht ein Konzept davor. Ich würde niemandem empfehlen, einfach ohne zu starten, aber dann trotzdem diese Freiheit zu haben.
Die Leute bei Social Media, wenn in Zeiten wie diesen der Geldbeutel dann doch ein bisschen fester in der Tasche klemmt. Wie können wir Social Media strategisch einsetzen, um weiterhin gute Conversions am Ende rauszubekommen? Genau darüber sprechen wir heute. Wer ist jetzt eigentlich wir? Das bin zum einen ich, die Sarah Jasmin Hennessen, und mit mir hier ist der Patrick.
Erwischt. Und ich freue mich sehr, dass wir mal wieder so eine richtig schöne Folge haben, wo wir Betroffenheit schaffen können, weil das raste gut ist halt einfach die Aufmerksamkeit. Und ich glaube, wenn ich uns so frage, in den letzten 24 Stunden, was ist eigentlich wirklich hängen geblieben am Smartphone als Botschaft? Da kriselt es halt so ein bisschen. Und wir haben schon die Marketing, die Social-Media-Expertinnenbrille auf. Und deswegen brauchen wir ganz dringenden Rat. Von wem? Von der fantastischen Annika Sundermann. Genau die Annika Sundermann, die bekannt dafür ist, wirklich gesunde, stabile digitalen Strategien auch mit dem Fokus auf Social Media aufzusetzen. Ich finde es großartig, dass du heute hier mit am Start bist. Stell dich auch gerne nochmal unseren Zuhörern und Zuschauerinnen vor. Wer bist du? Was machst du? Und warum liebst du, was du tust?
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Annika Sundermann, ich bin seit 15 Jahren im Online-Marketing, erst auf Agenturseite, dann auf Unternehmensseite bei Hilti und habe dann meine eigene Firma gegründet und leite jetzt eben eine Online-Marketing-Beratung namens Storm und liebe den konstanten Wandel, würde ich jetzt mal sagen, sowohl in der Online- als auch in der Social-Media-Welt, die ja unser Fokusthema ist, und freue mich, mit euch heute darüber zu sprechen.
Jetzt ist es ja so, du hast ja Kontakt zu unterschiedlichsten Unternehmen. Und vielleicht magst du uns mal so die Situation so ein bisschen beschreiben. Wo drückt denen gerade der Schuh? Was sind so deren Fokusthemen? Wie ist denn so die gefühlte Lage da draußen in Social Media Deutschland aus eben Unternehmenssicht?
Ja. Also was wir erleben ist, dass der Fokus von vielen Unternehmen immer noch, wenn ich jetzt in einem klassischen Funnel denke, sehr stark in der Awareness-Phase, also in der obersten Phase sozusagen ist, wo es wirklich darum geht, Aufmerksamkeit zu erschaffen. Das heißt, da werden ganz viele Glossy-Brand-Kampagnen gemacht, mit einem großen Media-Budget versehen und gepusht. Und dann geht man aber relativ schnell über eine Engagement-Phase hinweg, sage ich mal, in eine Conversion-Phase und versucht dann wirklich die Leute zum Abschluss zu bringen und investiert hier nochmal viel Zeit. Und was wir eben bemerken, wo auch dann wirklich die Performance organisch gesehen auf den Kanälen verloren geht und auch das Vertrauen und der Community-Aufbau, ist eben dieser ganze Mid-Funnel-Part. Weil der eben schwierig ist, weil das wehtut. Hier muss man wirklich rein, hier muss man Zeit investieren, hier muss man kreative Ideen reinstecken. Und das ist eben das, was heutzutage fehlt.
Wie bringst du das so ein bisschen in Zusammenhang? Also wenn man so ein bisschen in der Social-Media-Bubble unterwegs ist, dann gibt's ja ganz viele da draußen, die dich eben targeten mit Ads, die dir dann erzählen wollen, so vor 3 Jahren war die Welt eine andere, da hat das alles noch funktioniert, heute funktionieren die alten Wege alle gar nicht mehr. Bringst du das in Zusammenhang? Weil ich habe es ja in der Anmoderation vom Podcast so ein bisschen plakativ mit dem Geldbeutel, der ein bisschen fester sitzt. Hat es für dich was damit zu tun mit der wirtschaftlichen Situation, in der sich jetzt Deutschland zumindest gefühlt befindet? Mhm. Oder sagst du, nee, das ist ein Thema, das war immer da und das predige ich schon ewig lang?
Ja, also ich glaube, beides so ein bisschen. Also ich glaube, es ist eine Entwicklung, die sich schon länger abgebildet hat, dass es eben heutzutage wichtiger denn je ist, die Leute an sich zu binden und die geringe Aufmerksamkeitsspanne, die man von den Leuten bekommt, dann eben auch sinnvoll für sich zu claimen, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass der Geldbeutel enger wird bei den meisten und die sich dann halt 2 oder 3 Mal mehr überlegen, wo sie ihr Geld jetzt investieren. Und da ist es natürlich, wenn ich eine Marke bin, die eine super starke Community hat mit Content, den ich denen echt abnehme als Verbraucher, habe ich dann natürlich einfach eine höhere Chance, den Abschluss zu machen, sage ich jetzt mal. Dementsprechend würde ich sagen beides. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, also mich würde ja mal interessieren, du hast ja jetzt gerade den Mid-Funnel für uns definiert. Ja. Was bringt dir für Superkräfte mit für deine Social-Media-Strategie?
Ja, die Superkräfte, das ist schön gesagt. ich glaube, die Superkräfte sind, dass Nutzer heutzutage erstens sehr wenig Lust auf Werbung haben, das mal vorneweg und diese auch sehr schnell erkennen. Und im Mid-Funnel ist es so, dass sehr oft die Sachen in Anwendung gezeigt werden. Einmal, wenn ich an Produkte denke, das macht viel mehr Spaß, weil ich kann mich wieder damit, ich sehe mich da drin sozusagen, vielleicht habe ich dasselbe Problem. Ich bleibe deswegen länger mit einem Thema in Verbindung und schaue es mir länger an. Und auf der anderen Seite ist es so, dass dieser Mid-Funnel für mich auch Spaß machen darf. Also da darf es auch einfach mal witzig sein und lustig und unterhalten und ich muss mich nicht so ernst nehmen. Ich kann meine eigene Marke vielleicht ein bisschen lockerer sehen. Und das sind alles Sachen, wo wir auch ganz klar an den Zahlen sehen für Kunden, bei denen wir das, sage ich mal, aufgebaut haben, dass die Leute einfach viel länger und stärker mit der Marke interagieren. Und das ist was, das schaffst du nicht mit einer Conversion-Kampagne, ist auch nicht das Ziel, logischerweise. Aber je mehr Leute du reinkippst, desto besser konvertierst du am Ende. Und das ist für mich so die Superpower. Mhm.
Das heißt, wenn wir uns das jetzt so diesen Funnel vielleicht nochmal so ein kleines Glossar, wir in der frühen Funnel-Phase, so Topper-Funnel, da werden wir erstmal sichtbar, da kommt dann gern irgendein virales Zeug, wenn wir jetzt im organischen sind, versucht man das da eher im Paid-Bereich, versuchen wir irgendwie die Marke sichtbar zu machen, wahrgenommen zu werden. Der Mittler-Funnel-Bereich, den du gerade angesprochen hast, der ist so ein bisschen Bindung stärken, Vertrauen aufbauen, Community, also dass die Leute nicht nur mal die Brand gesehen haben, sondern wirklich so ein Bild von der Brand bekommen, Trust in die Brand bekommen. Ja. Und der Lower-Funnel-Bereich ist dann eben so, jetzt geht's ums Kaufen, da finden wir dann gerne mal so Rabattcodes oder so Sonderaktionen oder sowas. Das ist so der Funnel so als Ganzes aufgebaut über Social Media. Wenn ich das jetzt zweigleisig sehe, organisch, also unbezahlt und bezahlt, was empfiehlst du deinen Kunden da? Wie viel Prozent organisch, wie viel Prozent so von der Menge an Content her? Wie ist so die Verteilung? Ist das eher organisch? Funktioniert das organisch noch gut, der Middle of Funnel? Oder sagst du, das funktioniert auch organisch nicht mehr so gut, da muss ich schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen?
Ich finde, dass es organisch sehr gut funktioniert tatsächlich, wenn man sich daran testet und eben schaut, was die Zielgruppe interessiert. Also auf jeden Fall auch organisch. Und dieses ganze Paid- und Organisch-Thema in dem Mid-Funnel verschwimmt für mich auch so ein bisschen. Teilweise ist es sogar so, dass wir bei Kunden UGC-Content, der ursprünglich für ein Mid-Funnel erstellt wurde, sage ich jetzt mal, für eine Conversion-Kampagne nutzen, weil das einfach viel besser konvertiert. Und haben da schon mehrere Cases, wo das gut funktioniert. Und ich weiß nicht, wenn ihr an eure Nutzung denkt und vielleicht bei Instagram gerade in eurem Feed gedanklich seid und Anzeigen, die ihr seht, die sind eben oft auch schon anders. Also das ist eben oft auch ein bisschen weniger werblich. Und das ist vielleicht von einem Content Creator gemacht, von einem Influencer gemacht. Das sieht man, dass das nicht von der Marke selbst gemacht ist. Und es spricht einen halt einfach nochmal mehr an, wenn es in einem echten Setting auch gedreht wurde.
Hast du dafür uns so ein paar, ich nenne es immer Jo-Fix-Argumente, um Betroffenheit zu schaffen, weil Unternehmen sind ja sehr immer auf ihre Marke und auf die korrekte Einbindung der Markenwelt in jeglichem Material sehr von überzeugt, dass das halt wichtig ist.
Ja.
Wie siehst du dort so die Dynamik mit Social Media und eben nicht diesen so krassen werblichen Aspekt? Gibt es irgendwie sonst auch Tricks, das Ganze subtil einbinden zu lassen? Oder was sind da so deine Argumente? Warum soll ich eher auf meine Marke ein bisschen mehr verzichten, als sie immer ausspielen zu wollen?
Ja, also gut, ich würde immer empfehlen, dass man wirklich mit Tests startet, weil man eben oft auch diese Abwehrhaltung hat im Unternehmen. Ich verstehe das natürlich auch. Es ist die Marke, es ist wichtig, es ist der Kern von allem. Und es ist schwierig, als Unternehmen sich davon so ein bisschen zu entfernen. Aber wir machen ganz oft einfach ganz klassisch AB-Testings, eine Variante, so wie der Kunde das möchte, eine Variante, so wie wir es empfehlen. Und dann kann man die Zahlen für sich sprechen lassen. Und wir haben auch Kunden, da müssen wir das öfter machen oder für verschiedene Produkte. Aber da zeigen einfach die Zahlen, dass je weniger du erkennst, dass es Werbung ist, desto mehr spricht es die Leute an. Und das bedeutet aber nicht, dass du nicht am Ende von so einem Content-Piece dann auch mal sagen kannst, welche Marke das ist, worum es geht oder dass du auf der Tonspur erklären kannst, ich habe bis jetzt immer dieses Produkt gehabt, jetzt habe ich das hier getestet und hey, damit bin ich irgendwie viel happier. Ist immer noch was anderes, als wenn du ein Intro hast, wo das Logo nochmal erscheint oder das Logo ist die ganze Zeit auf dem Werbemittel zu sehen und solche Sachen. Ich glaube, da kann man sich ganz gut rantasten.
Wir lieben es hier ja immer so, an Praxis-Cases zu arbeiten. Und lass uns doch mal vielleicht so ein bisschen zusammen brainstormen. lass es uns mal für die Seminare von der 121 Watt machen. Das heißt, wir kommen jetzt als 121 Watt zu dir. Wir bieten Online-Marketing-Seminare, Webinare, so querbeet alle Themenbereiche. Und ich komme jetzt zu dir und sag, liebe Annika, ich habe ein Seminar zum Thema Social-Media-Strategie und Planung. Das ist ganz neu. Da würde ich jetzt gerne mal so einen Testballon machen für eine Social-Media-Strategie. Wie würdest du mit mir das Ganze aufbauen? Wie viel Content müsste ich liefern? Wollen wir das vielleicht mal so ein bisschen durchspielen?
Also du meinst jetzt quasi für die 121 Watt jetzt, wie soll die rangehen?
Genau. Das wäre jetzt so das, wo ich sage, so als Testbeispiel. Wie würdest du vorgehen, dass natürlich die Leute, die zuhören, sich so ein bisschen das davon ableiten können? So, okay, so geht Annika da strategisch vor, das sind die Überlegungen, die sie macht, so unterteilt sie den Funnel, wie auch immer. Lass uns von dir mal mitnehmen.
Ja, gerne. Ich taste mich mal selber hier ran und passe einfach mal meine Gedanken weiter. Ich glaube, am Anfang würde ich mich hinsetzen und wirklich einmal überlegen, was ist so das USP von 121 Watt, was ist die Besonderheit? Und ich glaube, das sind natürlich hier tatsächlich diese sehr erfahrenen Experten und Referenten, die man da dabei hat. Ich glaube, das ist ein sehr hochwertiges Gut. Und das wäre ein Thema, was man sehr gut auch nutzen könnte. Also, dass man wirklich sagt, erstmal von jedem Referenten zum Beispiel Videos, wo sie sich vorstellen, wo sie ihr Thema sozusagen präsentieren. Auf der anderen Seite dann natürlich auch hier wirklich Stimmen von Leuten, die dabei waren, dass sie auch wirklich the more the merrier sozusagen, je mehr man da bekommt, die Einblicke, weil ich glaube, das ist wiederum was die Leute schätzen, dass man nicht nur ein Zitat auf der Webseite hat, wo drauf steht, hey, war ein super Seminar, hat mich voll weitergebracht, sondern vielleicht auch mal wirklich, ich meine, Videos werden länger, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, hier ein bisschen tiefer reingehen und sagen, was hat es dir denn gebracht? Was waren deine größten Pain Points? Wie wurde das aufgelöst? Und ich glaube, so diesen ganzen Bauch so ein bisschen aufzumachen, ist, glaube ich, ein großes Asset. Und darum würde ich tatsächlich die Strategie aufbauen. Und ich glaube auch, dass sowas, wenn man da in Content nochmal denkt und wirklich Probleme anspricht, also was haben denn die Leute, die bei der 121 Watt dann buchen, für Probleme und diese auch wieder beantwortet mit Video-Content, dass das die Leute dann auch sehr individuell anspricht. Also die einen, die vielleicht wirklich sagen, hey, wie setze ich KI in meinem Unternehmen ein oder wie setze ich KI im HR-Bereich ein oder wo auch immer, dass man da wirklich nochmal ein bisschen tiefer reingeht und das aufdröselt als einen Ansatz jetzt mal.
Also das heißt sozusagen, man würde vielleicht so über diesen Wissenscontent erstmal Leute auch einfangen, nenne ich es jetzt mal, die noch gar nicht vielleicht auf die Idee gekommen sind, sich da eine Fortbildung zu holen, sondern die einfach grundsätzlich offen sind für Online-Marketing-Themen und Online-Marketing interessiert sind. Die würden wir sozusagen damit abholen. Und im weiteren Verlauf würde man wahrscheinlich dann, würdest du dann, wie du gesagt hast, die Referenten so ein bisschen positionieren, sozusagen den Expertenstatus über die Referenten. Und im letzten Schritt wäre dann für dich eine klassische Conversion-Kampagne oder?
Also das ist jetzt, sage ich mal, nur sage ich mal, dieser ganze Infopart. Also ich habe ja immer so drei Bereiche. Ich will, sage ich mal, erklären. Ich will, dass sie was lernen. Ich will informieren über irgendwelche News oder so, die es in dem Bereich gibt. Und das Dritte ist, es muss auch Spaß machen. Das ist immer so dieser schöne Dreiklang, den ich versuche, mit Content zu schaffen. Das heißt, ich würde mir hier wirklich überlegen, was sind Content-Bereiche, die meine Zielgruppe wirklich interessieren. Auch gerne mal, wenn man so eine Strategie macht, nochmal eine Umfrage machen mit meinen Kunden und dann nochmal ganz konkret reingehen und fragen oder auf Instagram eine Umfrage zum Beispiel. Und so würde ich meine Content-Strategie aufbauen, dass die wirklich auf diesen drei Säulen steht. Und ich glaube, das Zauberwort ist dann eben wieder, wenn ich in Kampagne denke, wir wollen ja eigentlich nur, dass die Leute viel Zeit mit diesem Werbemittel, mit diesem Content-Piece verbringen. Und deswegen ist immer so dieses Leitmotto, make Reels, not Ads zum Beispiel. Also ich mache diesen Content und keine Werbung. Und ich glaube, damit ist man auch schon mal einen Schritt weiter. Und klar, es ist immer noch okay, eine Conversion-Kampagne zu machen. Das ist natürlich der richtige Schritt. Und am Ende will ich auch darauf optimieren. Also es ist jetzt nicht das Plädoyer, keine Conversion-Kampagnen oder keine Awareness-Kampagnen mehr zu machen, sondern einfach nur die richtige Gewichtung über alle Phasen zu bekommen.
Wie ist es denn in dem Zuge, also ein Podcast ist natürlich auch ein sehr schönes Mittel, gerade wenn er nicht nur auditiv, sondern auch mit einem Video begleitet wird. Es gibt ja immer noch diese sehr geprägte Help-Hub-Hero-Strategie von YouTube, die ja auch, finde ich, relativ zeitlos ist. Ist das auch etwas, was ich so für die Dynamik meiner Inhalte nutzen könnte?
Ja, total. Also ich glaube, in welche, auf welche Art du das aufdröselst, deinen Content, ist, glaube ich, gibt es verschiedene Wege. Ich finde das Hub-Hygiene Hero-Modell von Google auch gut, kann man sehr gut machen, gerade auch für das Thema, wo investiere ich welche Kosten vielleicht nochmal rein? Was kann ich eben ein bisschen pragmatischer produzieren und habe dafür mehr davon, wenn ich diese Pyramide jetzt vor Augen habe? Also kann ich mir sehr gut vorstellen auch, ja.
Weil die Frage ist natürlich, auf der einen Seite haben wir die Krise, auf der anderen Seite haben wir die Ressourcen.
Ja.
Und gerade dann halt den Content entsprechend zu nutzen, finde ich halt auch einen sehr schönen Gedankengang. Ich meine, wir sind jetzt halt auch im KI-Zeitalter, ne? Dass man vielleicht
Ja.
auch so ein bisschen das Credo hat, nicht immer neue Inhalte zu erstellen, sondern auch vielleicht bestehende zu
Ja.
skalieren zum Beispiel, ne? Irgendwie aus längeren Videosequenzen kleine kurze
Richtig.
schneiden, in Klammern per KI schneiden zu lassen zum Beispiel, bin ich auch ein großer Freund von, weil ich denke mal schon, dass die Unternehmen, wenn du mit denen sprichst, immer große Augen machen, okay, verstanden, aber wie bilden wir das ressourcenseitig? Spürst du dort tatsächlich oder was ist so generell dein Rat? Was soll ich an Ressourcen kalkulieren und vielleicht, wie kann ich sie effizienter gestalten?
Also das ist eine super schwierige Frage, ehrlich gesagt, weil also von 10 Kunden, die wir haben, ist es bei 10 Kunden komplett unterschiedlich,
Touché, ja.
was die da rein investieren und wie die auch überhaupt aufgestellt sind. Aber ich weiß, was du meinst. Ich empfehle den Kunden wirklich immer zu testen und reinzugehen und zu machen so ein bisschen sowas und sich nicht davon ängstigen zu lassen, dass es vielleicht nicht richtig ankommt oder nicht. Also ich denke mir, wenn man zum Beispiel eine Person als Brandface hat oder zwei, die Bock haben, von intern sowas zu machen und die so ein bisschen laufen zu lassen in der Content-Produktion. Was habe ich da für Kosten, die ich investiere, wenn ich mit denen 1 bis 2 Drehtage im Monat habe, versus ich habe irgendwie noch eine Produktkampagne, wo ich irgendwie mir die Werbemittel einkaufen muss oder auch intern die Zeit aufwenden muss dafür. Ich nehme von dem Mediabudget vielleicht ein bisschen weg. Also ich glaube, man kann da schon smart shiften, wenn das Verständnis dafür da ist, dass das halt der richtige Weg ist, wenn die ersten Zahlen das schon mal gezeigt haben. Also muss man das, finde ich, oder ist unsere Erfahrung, vielleicht habt ihr eine andere, ich bespreche das wirklich immer sehr individuell mit den Kunden, wo die halt stehen und dann gucken wir, wie wir da uns annähern mit Tests und Learnings.
Ich finde es extrem wichtig, das vorher auch zu klären, wie viel da ist, weil die Enttäuschung wahnsinnig groß ist, wenn man kalkuliert und aufmacht, was so möglich ist, und dann kommt so, okay, wie viel Budget, egal ob jetzt monetär oder Manpower, habe ich denn meine drei Kröten? Und am Ende stelle ich fest, ich kann aus dem, was alles möglich wäre, nur einen Bruchteil umsetzen. Da finde ich auch schon sehr, sehr wichtig zu schauen, was ist denn so für den Kunden der richtige Maßstab, weil es ist ja alles möglich. Es ist halt die Frage, wie groß. Irgendwas muss ich immer investieren, Zeit oder Geld, im besten Fall von beidem etwas und eine gesunde Mischung. Ganz ohne geht's nicht, aber das ist halt schon sehr wichtig, wie viel geht. Annika, du hast gesagt, du würdest so erstmal die loslaufen lassen. Jetzt würde ich da so, ich weiß deine Antwort. Wir arbeiten ja nicht ganz ohne Plan. Wir sagen ja nicht, mach einfach mal irgendwas, sondern wir machen natürlich schon so eine strategische Ausrichtung und strategische Überlegungen vorweg. Wie viel Strategie steckt da in der Planung mit drin? Wie viele so Leitplanken gibst du diesen besagten zwei Personen, wo wir sagen, gibt's mal Gas, seid's mal kreativ? Wie viel gibst du denen an Linien mit, an Orientierung strategisch?
Ja, ist schon richtig. Also das ist jetzt nicht so, dass wir einfach sagen, mach mal, weil das natürlich dann auch echt nach hinten losgehen kann. Eher im Sinne von, bring das mal an den Start, dass du mal dieses Setup hast und dass du mal die Leute hast und dann kann man loslegen. Aber es ist schon so, dass wir vorher diese konzeptionelle Arbeit machen. Also dass man wirklich sagt, eben genau, was sind die Inhalte, die meine Nutzer wirklich interessieren, die denen Spaß machen, die denen Mehrwert bringen. Und dann gehen wir schon auch rein und gucken, wie kann man das transportieren? Also wie schaffe ich es denn wirklich, dass die Leute dann auch Bock haben, sich das anzuschauen, dass die länger dabei bleiben, mit Beispielen, mit Skripten, die man vorgibt. Das ist schon nochmal die Arbeit, die man vorher machen sollte. Ich meine, es gibt andere Beispiele. Ich denke jetzt zum Beispiel an Ziel Abeck, die ja auf TikTok da relativ groß geworden sind, die am Anfang einfach nur ihren Geschäftsführer, glaube ich, ist es, da vor die Kamera gezerrt haben und den so ein bisschen Fun mit dem irgendwie gemacht haben. Das war ein bisschen lustig einfach für die. Und die sind ja da richtig viral damit gegangen. Ich glaube, bei denen war jetzt kein großes Konzept dahinter, aber ist, glaube ich, jetzt nach und nach dazugekommen. Mhm. Ich glaube, man darf sich da auch was trauen und testen. Es wird bestimmt auch Videos geben, die nicht gut ankommen oder Content. Aber ich glaube, durch so ein Vorgehen, sich so ein bisschen frei zu machen von diesen ganzen Guidelines und Regeln, die es gibt, in einem geschützten Rahmen natürlich, kann das eben sehr gut funktionieren. Also ja, es braucht ein Konzept davor. Ich würde niemandem empfehlen, einfach ohne zu starten, aber dann trotzdem diese Freiheit zu haben. Und ich glaube, durch diese ganzen, vielleicht noch der Gedanke, diese ganzen viralen Themen, es gibt diese Trends und viralen Videos, Musik, Memes, alles, was es da auch so gibt, gibt es auch viele Bereiche, wo man so ein bisschen auch mal testen kann, wie das bei der Zielgruppe ankommt, ohne dass man selber super viel Kreativzeit reinsteckt, weil es ist ja schon ein Trend, den man mitmachen kann. Also ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz coole Erleichterung für viele Unternehmen.
Wie gehst du denn dann mit den Unternehmen in der Erfolgskontrolle, ob man dann sozusagen auf der richtigen Spur ist und wie könnte man das dann halt auch nochmal dann korrigieren vielleicht, die Route, die man eingeschlagen hat?
Also das ist für mich ist jede Strategie eigentlich immer ein permanentes Arbeitsprojekt. Das heißt, ich würde hier nie sagen, das ist in Stein gemeißelt. Wir gucken uns hier wirklich jeden Content explizit nochmal danach an. Wir challengen den auch mit den bisherigen Benchmark-Ergebnissen. Mhm. Und man sieht wirklich sehr schnell, auch bei wiederkehrenden Rubriken, so nennen wir es immer, dass man irgendwie sagt, man hat 10 Rubriken, unter denen entwickle ich Content, dass man sieht, welche einfach gut ankommen. Und natürlich ist dann auch die Arbeit zu sagen, diese hier kommen besonders gut an. Ich versuche davon vielleicht noch ein oder zwei mehr zu produzieren. Aber diese Themen schaffen es eben nicht, meine Community irgendwie zu begeistern. Die sind nicht irgendwie enger an mich gebunden, weil sie irgendwie reagieren oder es teilen, dann muss man sowas auch einfach rauskicken und sagen, okay, so schön ich die Idee fand, sie funktioniert einfach nicht. Und dann ist es natürlich auch so, dass man regelmäßig immer gucken muss, wie sind denn gerade die Änderungen? Also der Musseri hat ja jetzt gerade eben hier bekannt gegeben, dass das Share-Thema ein super wichtiges Thema ist, was der Algorithmus auch deutlich stärker gewichtet. Das heißt, natürlich muss ich dann auch schauen, von dem Content, den ich mache, wie kann ich sowas wieder mit einbeziehen? Also wie schaffe ich das, das auch nochmal mit reinzunehmen, dass ich natürlich auch immer den Algorithmus noch schön mit dabei habe bei den Themen, die ich halt produziere, womöglich. Ja,
ist natürlich eine wahnsinnig. Da merkt man schon, finde ich, wieder das Strategische, zu sagen, okay, was ist die Botschaft, die wir vermitteln wollen? Wofür stehen wir? Wer soll es machen? Wie setzen wir es um? Und wie wird es so gut, dass es Leute teilen? Es muss ja,
das ist
also,
dein Next Level. Das ist dein Next
genau,
Level.
Genau. Es ist ja auch nicht so, es ist ja nicht getan mit, teil das mit deinen Freunden hier auf dem, klick da drauf. Sondern damit ist es ja nicht getan, dass man dann irgendwie den Call to Action am Ende sagt, teilen und vorne strategisch nichts verändert. Das stelle ich mir extrem anspruchsvoll vor, Content zu produzieren, der so hochwertig ist, der gleichzeitig ja der Marke weiterhilft. Weil wenn ich das alleinige Ziel habe, teilen, das kriege ich vielleicht noch irgendwo hin. Das geht noch relativ zügig, dass ich sage, ich finde schon was, wo die Leute sich rumschicken und sagen, schau mal. Ja. Aber dann muss es ja gleichzeitig noch das Unternehmen vor dem Unternehmen was bringen. Das ist schon sehr, sehr fordernd.
Ja, ich glaube, da darf man sich auch nicht zu viel Druck machen. Also ist ja jetzt nicht so, dass du sofort anfängst, ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen und du hast sofort alles. Ich glaube, man baut sich diese Learnings halt auf nach und nach. Und das finde ich auch das Schöne daran. Es verändert sich immer viel, aber du kannst auch einfach machen und testen. Du siehst alle Zahlen. Du kannst ja wirklich in den Analytics wirklich genau auswerten, was funktioniert und was nicht. Bis in irgendwie ein Detailgrad von wie viele Sekunden wurde es angeschaut und so weiter. Und das ist eigentlich das Schöne dran. Das macht auch immer Spaß. Also wenn wir irgendwas produzieren für einen Kunden oder auch für uns, Entschuldigung, dann ist es immer, dann lieben wir es immer danach zu gucken, wirklich, wie funktioniert's, wie kam das jetzt an, was ist jetzt hier irgendwie gerade der Best Performer, was nehmen wir da an Learnings mit? Und das ist, es ist auch bei jedem Unternehmen anders, wie diese Zielgruppe reagiert. Logischerweise, jedes Unternehmen ist da komplett anders. Wir haben ein Unternehmen aus dem Garten, aus der Gartenbranche. Und da sind es eben wirklich so diese Sachen, so ein bisschen IKEA-Style. Man geht in den Laden und braucht eigentlich nichts. Ich brauche eigentlich nur Dünger Und ich komme raus und der Einkaufswagen ist komplett voll. Also ich weiß nicht, ob ihr so im Gartenbusiness seid. Ich bin da leider auch schon angekommen. Und das lieben die Leute. Und wirklich, die kommentieren uns dann auch teilweise drunter. Hey, welche Pflanzen sind das? Ich war jetzt im Markt und ich will die auch haben. Die bitten uns oder schreiben uns via DM, dass wir ihnen wirklich genau sagen, welche Produkte wir drauf haben, damit sie mit einem Screenshot dann wirklich in den Markt gehen können und so. Also das ist, ja, ist bei jeder Branche anders, aber macht echt Spaß, wenn man so das gefunden hat, was funktioniert und was genau wiederum diese Community, diese Mitte stark macht. Mhm.
Ja. Wie trittst du denn denen entgegen, die sagen, dass auf Social Media das ganze Thema Eigenwerbung, nenne ich es jetzt mal, nicht so viel Platz hat? Also dass Social Media als sagen wir mal, Instagram als Portal ja mehrheitlich, es gibt eine Studie aus dem letzten Jahr, wo die Leute gefragt wurden, warum bist du auf Social Media? Und da kam das Thema Brands ziemlich weit unten. Ziemlich weit oben war mit Freunden interagieren, Zeitvertreib und neue Produkte finden, glaube ich, war auf Platz 4 oder 5 oder irgendwie sowas. Also die Leute gehen ja nicht gezielt auf Social Media und sagen, was kaufe ich denn? Wo finde ich denn was Cooles? Sondern die Intention ist ja eine ganz andere. Und wenn ich jetzt so als Unternehmen in meinem Marketing ganz konträr zu der eigentlichen Intention des Netzwerkes arbeite, werde ich keinen Erfolg haben. Wie ist so die Balance zwischen am Ende muss es unterhalten und Spaß machen und lehrreich sein, aber unterm Strich kann ich es ja nur machen, wenn dadurch auch mein Umsatz nach oben geht. Wie ist da für dich so eine gute Mitte aus, ich verliere mich nicht im Content und mache lauter coolen Content, da habt zwar eine riesen Followerschaft, aber keinen Umsatz. Also wie findest du da strategisch auch mit deinen Kunden die Mitte?
Ja, also es ist ein ganz wichtiger Punkt, wieder, sage ich mal, diesen Funnel ausgeglichen zu bespielen. Und natürlich, wenn ich am Ende unten nichts rausbekomme, dann habe ich auch nichts, was ich irgendwie investieren kann. Ich meine, das ist am Ende eine, sage ich mal, eine brandstrategische Entscheidung, wie ich mich aufstelle, wie ich mein Budget auch anpasse. Ich glaube, die jeder, sage ich mal, auch selber treffen muss. Also für mich ist dann eher die Frage, ich treffe jetzt nicht für die Marke die Entscheidungen, wie viel Budget sie für was verorten können auch. Das muss ich auch so dazu sagen, wir geben halt immer eine Empfehlung, wie viel Budget wir für Paid, sage ich mal, ganz sicher einsetzen würden, um die Ziele zu erreichen, die der Kunde hat. Und dann arbeiten wir mit dem Budget, das noch zur Verfügung ist. Und wenn natürlich möglich und sinnvoll, dann investieren wir von diesem, was wir jetzt für organisch, sage ich mal, eingesetzt haben, halt eben auch viel mittlerweile tatsächlich, dass wir Werbemittel nutzen, um die auch für Paid einzusetzen. Und das ist natürlich so ein bisschen das, wo die Grenzen verschwimmen, weil das eben auch funktioniert. Beantwortet das die Frage? Also ich kann jetzt nicht, ich würde jetzt keine klare Budget, sage ich mal, Aufteilung treffen, in welcher Funnel-Phase ich jetzt wie viel einsetze. Weil es kommt auch darauf an, wie bekannt ist das Unternehmen, was hat es schon für eine Community und so weiter.
Würdest du, wenn du jetzt neu beginnst und sagst, das Unternehmen, wir sind nicht bei einem Artikel, den ich unbedingt brauche, sondern wir sind beim Artikel, wo ich sage, da muss ich mir erstmal eine Leidenschaft erarbeiten.
Ja.
Da muss ich mir eine Zielgruppe aufbauen.
Ja.
Wie würdest du da die Gewichtung für diesen Informationscontent sehen? Wir haben ja für die 121 Watt, für die Seminare vorher die Strategie aufgemacht. Und dann haben wir gesagt, gut, wir würden auf jeden Fall mal Themen bespielen, die dem User weiterhelfen, die den User interessieren.
Ja.
Aber irgendwann müssen wir ja so Richtung Verkauf kommen.
Ja.
Wie würdest du da strategisch vorgehen, vielleicht, was weiß ich, ob du es zeitlich aufteilst, da sagst du die ersten 3 Monate erstmal nur Brandbuilding, Community aufbau, Marke bekannter machen und dann irgendwann anfangen. Also wie würdest du jemandem raten, der eben nicht diese bequeme Position hat, dass du sagst, da ist schon was da. Da ist schon Brand da, da ist schon eine Grundsatz-Community da, das muss ich nur noch wach küssen, das Ganze, die ganzen Leute, sondern die kennen mich nicht.
Ja. Ja, also dann ist es tatsächlich so, dass Awareness, glaube ich mal, ein durchgängiger Part in der Strategie sein muss, weil man muss erstmal diese Sichtbarkeit schaffen. Die wird man auch nicht mit nach 3 Monaten komplett ausgeschöpft haben, gehe ich mal davon aus. Um dann zu sagen, ich starte dann eben wirklich auch mit Engagement-Themen zu vielleicht erstmal den Hauptthemen, auch je nachdem, wie viel Möglichkeit man hat, was man auch produzieren kann. Und kann dann natürlich auch mit den ganzen Retargeting-Techniken und was es eben auch alles gibt, dann natürlich auch schon relativ zeitnah, warum nicht nach 3 Monaten schon mal testen, was konvertiert mir denn da am Ende? Also ich glaube, wenn man ein Produkt hat, wo auch wirklich der Bedarf da ist, und ich glaube jetzt bei 121 Watt wäre das ja wirklich so, das sind Themen, die sehr relevant jetzt gerade sind, die eben in den verschiedenen Bereichen oder Marketingabteilungen auch benötigt werden, dann glaube ich, dass da auch wirklich mit den Referenten, die die Expertise haben, in dem Beispiel die Glaubwürdigkeit da ist, dass die Leute das abschließen. Also ich glaube, da müsste ich jetzt nicht ein Jahr lang eine Awareness-Kampagne fahren, um dann zu sagen, jetzt glaube ich, dass irgendwann ich ein bisschen tiefer gehen kann im Funnel. Genau.
Mhm. Prima. Ja, hat mich zufriedengestellt, die Antwort.
Sehr gut.
Ich hätte noch zum Abschluss die Verständnisfrage, gerade auch mal wegen der Erfolgskontrolle. Hast du konkrete Kennzahlen, in denen du dich direkt orientierst? Also ist es dann die organische Reichweite, je nach Content, um das so ein bisschen zu bewerten, also auch so ein bisschen AB zu testen zum Beispiel, oder sind es auch die Interaktionsraten? Was ist da so, was liegt auf deinem Dashboard?
Ja. Also wir haben eigentlich immer so die wichtigsten KPIs da drauf. Das ist, wir schauen uns die organische Reichweite an. Also wir gucken immer erstmal alles organisch an, auch wenn man es gepusht hat, weil organisch, glaube ich, das ist, wie es wirklich organisch auch ausgespielt wird von der Plattform. Ich schaue mir an, wie die Interaktionsrate ist. Wir unterscheiden tatsächlich je nach Art des Contents, also bin ich jetzt in einem Fun-Bereich, bin ich in einem Info- oder Erklär-Bereich, nochmal, was so die Haupt-KPIs auch sind. Also wird es zum Beispiel viel gespeichert, schauen wir uns separat an, kommen viele Kommentare, also so insgesamt diese Engagement-Rate. Und was wir auch sehen, ist natürlich, wird es an neue Follower ausgespielt und wie viele neue Follower gewinne ich dadurch? Weil das sieht man auch sehr schön als Erfolgsmessung, dass wenn ich Themen habe, die wirklich so diesen Nerv der Zielgruppe treffen, die ich vielleicht schon habe, aber dann die größere Ausspielung bekommen, dass wir dadurch dann auch neue Follower bekommen. Und so kann ich eigentlich über alle relevanten KPIs, sage ich mal, meine Ergebnisse mitnehmen und sagen, was ist gut, was ist schlecht und wie mache ich weiter.
Klasse. Also ich bin wieder schlauer, ganz lieben Dank. Also ich muss sagen, ich sehe halt den Schmerzpunkt, ne, den wir ja auch im Intro mit reingebracht haben. Es ist halt immer die Frage, je dringlicher ich halt auch meine Produkte an die Menschen rausbringen muss, desto werblicher möchte ich natürlich werden, aber damit werde ich halt Social Media so gar nicht gerecht. Es gibt ja die goldene Ausnahme, die haben Sarah und ich auch schon gelernt, das ganze Jahr müssen wir so agieren, außer in der Black Week. Da muss alles aussehen wie das schlimmste Flyer-Prospekt vom Supermarkt schlechthin. Ja, das ist schon verrückt.
Die Leute, da wollen die das. Aber da, da sind wir wieder bei der Intention. Stimmt. Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, Patrick.
Ja.
Da gehen in der Black Week, gehen die Leute auch mit der Intention auf Social Media, um zu schauen, wo kriege ich coole Codes? Da verändert sich auch die Intention für Social Media. Und dann sind wir wieder bei, werde der Intention gerecht, mit der die Nutzer aufs Netzwerk kommen. So, jetzt habe ich dir deine Abmoderation gecrashed, Patrick.
Wollte Patrick Klingberg sagen. Ja, perfekt. Super. Also ich bin wieder schlauer, Annika. Ganz, ganz lieben Dank.
Vielen Dank.
Von mir auch vielen Dank, Annika. Die letzten Worte gehören gleich dir. Bevor du dran bist, sage ich aber allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch, ihr könnt uns abonnieren, bitte tut das. Ihr könnt uns 5 Sterne geben, bitte tut das. Und jetzt, liebe Annika, du bist dran.
Ja, vielen Dank. Für die Zeit hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass alle Zuhörer jetzt vielleicht nochmal ihren eigenen Funnel nochmal einmal überdenken und überlegen, ob die Verteilung richtig ist oder ob sie die Macht der Mitte nochmal ein bisschen besser nutzen und den Mitfunnel ein bisschen ausbauen.
Sagt Annika Sundermann beim 121 Stunden Talk.